Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und der Stimme einer inzwischen weltberühmten, aber zugleich bedrohten Schriftstellerin aus Afrika, Tsitsi Dangaremba. Im letzten Jahr haben wir sie prominent gehört in der Frankfurter Paulskirche, als sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegennahm. Jetzt macht man ihr in ihrer Heimat Simbabwe den Prozess, wirft ihr vor, sie hätte zur Gewalt aufgerufen. Derzeit ist Tsitsi Dangaremba in Deutschland in Sicherheit und gleich bei uns hier in der Lesart. Die Schriftstellerin, Filmemacherin, Aktivistin Tsitsi Dangaremba aus Simbabwe ist 1959 geboren. Mit drei großen Romanen wurde sie weltbekannt. Ihr jüngster stand auf der Auswahlliste vom britischen Booker-Preis. Wir kennen sie auch als Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Im letzten Herbst sprach sie in der Frankfurter Paulskirche. Zu dieser Zeit, da stand sie schon in ihrer Heimat unter Anklage. Der Gewaltaufwiegelung während einer Demonstration in Harare drohen mehrere Jahre Haft. Gottlob konnte Tsitsi Dangaremba kürzlich nach Deutschland ausreisen. Jetzt ist sie bei uns im Studio. Willkommen, Frau Dangaremba, im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you.
Das Urteil bei Ihrem Prozess soll Anfang nächster Woche fallen. Als Angeklagte dürfen Sie sich nach den Gesetzen Ihres Landes nicht dazu äußern. Wir müssen uns aber auch gar nicht darüber auslassen, weil die Vorwürfe eh an den Haaren herbeigezogen sind. Bei einer Demonstration 2020 haben Sie ein Schild dabei gehabt, auf dem Reformen gefordert wurden. Daraufhin wurden Sie verhaftet. Die internationale Solidarität, die ist sehr groß. Mich würde interessieren, ob Sie auch Unterstützung in Ihrer Heimat erhalten. Gibt es dort noch so etwas wie eine intellektuelle Opposition gegen das ja, zunehmend autokratische Regime des amtierenden Präsidenten?
I would say that Zimbabwe does not really have an intellectual opposition at the moment.
Ich würde sagen, dass es in Simbabwe zurzeit keine richtige intellektuelle Opposition gibt. Das liegt daran, dass die Unterdrückung so groß ist, dass die meisten Intellektuellen das Land verlassen haben, um überhaupt arbeiten zu können. Also auch und diejenigen, die bleiben, die sind vor allem damit beschäftigt, die alltägliche Unterdrückung zu managen, damit klarzukommen, weil es wirklich sehr schwierig ist, momentan auch Bücher zu erhalten, die für den intellektuellen Diskurs nötig wären. Was interessant ist, ist, dass es eine kirchliche Opposition gibt. Das scheint noch möglich zu sein und das ist deshalb auch wichtig, weil Simbabwe ein sehr religiöses Land mit sehr religiösen Menschen ist.
Because Zimbabwe is a very religious country. We are religious people.
Obwohl Sie sich jetzt nicht aktuell zu Ihrem Fall äußern dürfen, Frau Dangaremba, haben Sie auf Social-Media-Kanälen doch weiter Kritik an den Zuständen in Ihrer Heimat geübt. Ist das nicht gefährlich für Sie?
There are many things that are dangerous in Zimbabwe at the moment. And one never knows from one moment to the next what the authorities.
Es gibt sehr viele Dinge, die zurzeit in Simbabwe gefährlich sind. Man weiß nie, was das autoritäre Regime als Vergehen bewertet oder als Verbrechen und was nicht. Da hat man also die Wahl. Entweder man sagt gar nichts, weil das, was man sagt, könnte ja falsch sein. Oder man sagt das, was man glaubt, sagen zu müssen, was einem durch den Kopf geht, was einem wichtig ist. Denn die Gesellschaft braucht ja auch Ideen und es muss auch gesagt werden können, was falsch ist. Deshalb ist es für mich sehr schwer zu schweigen. Ich rede weiter und das mache ich meines Erachtens auch auf eine sehr friedliche Art und Weise. Dabei beziehe ich andere Simbabwe mit in die Diskussion ein. Ich möchte mit den Menschen reden und ihnen auch meine Art zu denken mitteilen. Das ist es, was ich mache.
And I like to engage other Zimbabweans in discussions about what is going on and that's what I do.
Es ist erst 5 Jahre her, 2017 wurde der frühere Präsident Robert Mugabe gestürzt. Er hat über Jahrzehnte diktatorisch das Land regiert. Man hatte ja große Hoffnungen auf eine neue Regierung gesetzt. Warum haben sich diese Erwartungen so gar nicht erfüllt?
Well, first of all, I was not one of the people who thought that the coup that took place in 2017 would result in change.
Als erstes muss ich sagen, dass ich nicht zu denjenigen gehört habe, die dachten, dass der Putsch von 2017 für irgendeine Veränderung sorgen würde. Denn wenn man sich das anschaut, dann geht dieses System ja bis in die 1890er Jahre zurück, als Cecil Rhodes seine Truppen in dieses Gebiet schickte, was dann später Zimbabwe genannt wurde, und dieses Land nutzte, um seine privaten wirtschaftlichen Interessen zu nutzen, sozusagen als Firmenterritorium. Es hat zwar einen Unabhängigkeitskampf gegeben in den 60er, 70er und bis in die 80er Jahre hinein, aber das Problem ist, dass die Struktur sich nicht geändert hat und dass jetzt die ehemaligen Nationalisten sozusagen die Besitzer, die Eigentümer des Landes geworden sind. Und der Putsch von 2017 hat an dieser Struktur nichts geändert. Das heißt, die Struktur einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich in die Position der Eigentümer des Landes gebracht haben.
2017 did not change that basic structure of a small group of people putting themselves in a position of ownership of the rest of the country.
In Ihrer Rede im letzten Jahr in der Paulskirche haben Sie gesagt, Frau Dangeremba, dass Ihr Land nie Frieden gekannt habe, die Menschen immer auch unter Gewaltstrukturen gelebt haben. Macht auch dies eine demokratische Entwicklung so schwer?
It is difficult to be democratic in conditions of ongoing aggression and strife and war.
Es ist sehr schwierig, demokratisch zu sein oder zu werden unter Bedingungen der permanenten Gewalt und der Auseinandersetzungen. Und in Zimbabwe war es jahrhundertelang so, dass politische Organisationen eher in kleinere Einheiten aufgeteilt waren. Es gab zwar Oberhäupter, die größere Gebiete unter Kontrolle hatten, aber es war nicht in Privatbesitz aufgeteilt. Das heißt, das ist interessant zu sehen, denn bei Privatbesitz hat man ja mehr zu verlieren als Volk oder als Person. Und bei Kommunalismus, nicht Kommunismus, hat theoretisch zumindest jeder seinen Platz und für jeden ist etwas da. Der Kapitalismus nahm dann Einzug nach Zimbabwe als ein System des Besitzes, des Eigentums. Man hat gedacht, wenn man jetzt die Weißen, die gekommen sind, die Europäer, die gekommen sind, die Diamanten und Gold in Südafrika gefunden haben, dass es vielleicht auch weiter nördlich noch mehr davon gibt, und hat dann auch dort angefangen, ein System der Enteignung, der Ausbeutung und der Aneignung von Land einzuführen. Und seitdem, seit dem 19. Jahrhundert gibt es Freiheitskämpfe und seitdem hat es nie wieder wirklich Frieden gegeben.
There have been liberation struggles since that process began in the 19th century, and there has not really been peace since then.
Sie haben nun fast Ihr ganzes Leben bisher in Zimbabwe verbracht, Frau Dangeremba. Konnten Sie Ihre Arbeit als Filmemacherin, als Schriftstellerin überhaupt je vom Politischen trennen?
Expression is always political. And that is what the feminists in the 1970s expressed so well when they said
die Sprache ist immer politisch, und das kommt von dem alten wahren Spruch, den die Feministinnen aufgebracht haben, dass das Persönliche immer politisch ist. Und für unterdrückende Regime ist es immer so, dass sie als erstes die Redefreiheit einschränken wollen, die Freiheit des Ausdrucks. Und als ich dann anfing, mich zu äußern, auch gegen das Regime, war das klar, dass die das sofort kontrollieren wollten. Und wenn sie es nicht kontrollieren, fühlen sie sich bedroht. Und deshalb war es tatsächlich sehr schwierig, in dieser Umgebung zu arbeiten. Es war wirklich eine Herausforderung, in Zimbabwe meine Redefreiheit, meine Kunst zu leben und zu nutzen.
My art and my creative expression in Zimbabwe.
Mit Sprache handeln heißt derzeit eine Veranstaltungsreihe in Berlin, an der Sie neben vielen weiteren Autorinnen und Autoren teilnehmen. Was heißt das für Sie? Wie handeln Sie mit Sprache?
I like to think of speech as an act. And since it is an act,
ich stelle mir die Sprache immer wie eine Handlung vor. Und eine Handlung hat auch einen Effekt. Sprache ist immer an eine andere Person gerichtet. Man verhandelt etwas, man verhandelt Ideen. Es geht um etwas. Und derjenige, der zuhört, mit dem man spricht, kann sich frei entscheiden, ob er dem, was gesagt wird, zustimmt oder ob er dagegen ist. Es ist also immer ein Gegenstand der Verhandlung, eine Auseinandersetzung. Und das liebe ich am kreativen Prozess. Wenn ich ein kreatives Produkt herstelle, Stelle weiß ich, es wird in Kontakt treten mit Menschen, die es sehen oder lesen können.
I know it is something that is going to cause engagement and interaction with the people who are able to see it or read it.
Seit den späten 1980er Jahren sind Sie, Frau Dangarembba, durch eine Romantrilogie bekannt geworden. Darin schildern Sie das Leben von Tambu Tsai, einem Mädchen, wie es als Kind aufwächst, zu einer jungen, kritischen Frau wird, die beständig von den Verhältnissen, aber gebremst, behindert, ja bedroht wird. Sie haben einmal gesagt, Tambu Tsai könnte als Symbol für das junge Simbabwe gelesen werden. Was ist das für ein Symbol, was repräsentiert Tambu Tsai?
I started writing Nervous Conditions in the middle of the 1980s, just after Zimbabwe's independence. And that was a time when we saw a great deal of hope in the new nation.
Ich habe angefangen, das Buch Aufbruch Mitte der 80er Jahre zu schreiben. Das war kurz nach der Unabhängigkeit des Landes und es gab diese Hoffnung in dieser jungen, neuen Nation, die Hoffnung auf Frieden, auf Würde und Wohlstand, vor allem auch, weil es sich um eine sehr patriarchalische Gesellschaft handelte, hat man Hoffnung für die jungen Mädchen, für die jungen Frauen, dass es ihnen vielleicht besser gehen wird. Und ich hatte den Eindruck, man muss ihnen das auch sagen. Man muss ihnen sagen, dass diese Freiheit auch ihnen gehört, dass sie etwas daraus machen können. Und ich wollte eine der Stimmen sein, die den jungen Frauen sagt, ihr könnt auch ganz nach vorne kommen. Und das Thema des Romans, auch dass Tambu Tsai nicht das bekommen konnte, was sie wollte, nämlich Bildung, das steht mit in der Entwicklung auch des Landes, denn es stellte sich ja bald heraus, dass vieles nicht so lief, wie man es sich von Anfang an vielleicht gewünscht hätte, also dass die Unterdrückung der Bürger sehr stark wurde, dass die ersten Ideen, die man hatte, vielleicht etwas naiv waren, denn es ist ja ein sehr großes Unterfangen, einen neuen Staat aufzubauen. Das hat viele verschiedene Phasen und viele Fehlschläge, wie auch der Aufbau einer Persönlichkeit zum Beispiel.
Building a nation is a huge undertaking, which has many phases and many failures also, much as it is in building a life and a personality for oneself.
Tambu Tsai ist eine Frau mit Ambition. Sie hat Ehrgeiz, sie hat Ziele, sie ist tatkräftig, sie will es zu etwas bringen, muss aber beständig gegen drei Kräfte ankämpfen, wie Sie schreiben, Frau Dangarembba. Origin, Race, Gender, also Herkunft, Ethnie, Geschlecht. Ist das das fatale Kräftedreieck, in dem Frauen in Simbabwe stecken?
Yes, those are three of the forces that work against women in Zimbabwe.
Ja, das sind drei der Kräfte, die gegen Frauen in Simbabwe arbeiten, Herkunft, Ethnie, Geschlecht. Die Herkunft von Tambu Tsai, dazu kann man noch sagen, dass sie aus einem ganz armen Dorf kommt und dass ihre Familie dort zu einer der ärmsten gehörte. Also es geht wirklich um Klasse, Race und Gender. Und das betrifft ja Menschen auf der ganzen Welt und definitiv auch in Simbabwe.
In Simbabwe as well.
In Deutschland sind Sie, Frau Dangarembba, nun seit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels sehr bekannt. Hat denn Ihnen diese Auszeichnung eigentlich geholfen bei der Wirkung auch für Ihre Arbeit? Haben Sie den Eindruck, dass Sie mehr gehört werden?
I received the Peace Prize of the German Book Trade in 2021, after I had already been nominated for the Booker Prize.
Ich habe den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, nachdem ich bereits die Nominierung für den Booker Prize erhalten hatte. Und ich würde sagen, dass beide Ereignisse zusammen dafür gesorgt haben, dass mein Einfluss gewachsen ist, dass die Aufmerksamkeit für mich als Person gesteigert wurde über meinen Kreis in Simbabwe hinaus. Das hat aber zwei verschiedene Seiten. Einmal, dass ich natürlich mehr Chancen bekomme, mit den Menschen zu reden, meine Standpunkte zu erläutern. Ich freue mich aber auch auf ruhigere Zeiten, wenn ich wieder mehr zum Schreiben komme, wenn man nicht darauf wartet, dass ich etwas Wichtiges oder Bedeutendes zu sagen habe.
And all the people who are generous enough to think that I have something worthwhile to say.
Wie gesagt, Frau Dangarembba, dürfen und sollen Sie zu Ihrem Gerichtsprozess nichts sagen. Aber neulich waren Sie in Oslo Und dort haben Sie einem Reporter gesagt, der Sie fragte, wie sieht denn jetzt Ihre Zukunft aus? Ja, am 27.06., also nächste Woche, habe ich einen Gerichtstermin in Harare, den ich wahrnehmen will. Sie wollen doch nicht da wirklich hinfliegen, oder doch?
Well, I would like to respect the laws of my country.
Nun ja, ich würde gerne die Gesetze meines Landes respektieren und Zimbabwe soll ja auch mein Land bleiben. Ich denke, es ist ein Prozess, dass Regierung und Bürger eines Landes sich gegenseitig verstehen und das ist ein Schritt, der dazugehört. Ich komme aus Zimbabwe, ich sehe mich als Bürgerin des Landes und ich möchte so viel Zeit dort verbringen wie möglich und definitiv auch die dortige Justiz respektieren.
To respect the courts.
Könnten Sie sich aber nicht auch vorstellen, hier in Deutschland zu bleiben? Sie kennen uns ja schon sehr gut, haben länger hier gelebt, haben in Berlin an der Filmakademie studiert, sind mit einem Deutschen verheiratet, Ihre Tochter studiert zurzeit in München. Wäre das eine Aussicht für Sie?
I spend quite a lot of time in Germany and I feel very much at home in Germany.
Ich habe viel Zeit in Deutschland verbracht und ich fühle mich hier auch zu Hause. Aber ich fühle mich in Zimbabwe ebenfalls anders zu Hause. Und es ist wichtig, denke ich, Teil dieses Prozesses zu sein, der sich dort gerade entwickelt. Aber ich habe eben auch das Glück, zwei Orte zu haben, an denen ich mich zu Hause fühlen kann.
Tsitsi Dangarembga, danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie.
Thank you, danke schön.
Und danke auch an Marei Amia für die Übersetzung unseres Gesprächs. Die Romane von Tsitsi Dangarembga sind auf Deutsch ganz neu im Orlanda Verlag erschienen. Der erste und dritte Teil der Trilogie Aufbrechen und Überleben heißen sie. Und der zweite Band wird derzeit übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit neuer Literatur aus Spanien von Milena Busquets. Die katalanische Autorin ist Jahrgang 1972. Ihr erster Roman wurde vor 6 Jahren zu einem Weltbestseller. Auch das wird vergehen, hieß das Buch, in dem die Autorin den Tod ihrer Mutter verarbeitet, einer sehr bekannten Verlegerin. Und um einen Verlust geht es auch im neuen Roman von Milena Busquets, der jetzt auf Deutsch erschienen ist, Meine verlorene Freundin. Unsere Kritikerin Viktoria Eglau ist im Studio. Wer ist denn, Frau Eglau, diese verlorene Freundin und wer hat sie verloren?
Ja, die verlorene Freundin heißt Chema bzw. hieß Chema, denn sie ist mit 15 Jahren an Leukämie gestorben und sie war eine Sandkastenfreundin und später eine Schulfreundin der Ich-Erzählerin dieses Romans. Ja, und Chema ist aber irgendwann nur noch eine verschwommene Erinnerung für die Erzählerin. Also sie schreibt gleich im ersten Satz ihres Buchs: Chema ist für mich immer der Name einer Toten gewesen. Oder nicht immer, aber seit gut 30 Jahren und das ist fast dasselbe.
Was ist das für eine Erzählung, für Erzählerin? Sie bekommt keinen Namen, ne?
In der Tat, sie bekommt keinen Namen, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass es sich hier um das Alter Ego der Autorin Milena Busquets handelt. Also die Ähnlichkeiten sind schon sehr groß. Es handelt sich um eine Mit-40erin, die der intellektuellen Oberschicht von Barcelona angehört und als Übersetzerin arbeitet und mit ihren 2 Kindern von verschiedenen Männern zusammenlebt. Ja, und sie genießt eigentlich ein Leben ohne materielle Sorgen, ein vergnügliches Leben zwischen Theater und Restaurant besuchen. Sie hat eine Beziehung zu einem bekannten Schauspieler. Sie hat gerne Sex und schreibt das auch. Also heißt es an einer Stelle: Ich hatte meinen Körper immer frohgemut und sorglos hergeschenkt. Und eines Abends, als sie dann mal wieder in einem Lokal speist, überfällt sie aber plötzlich die Erinnerung an Chema. Denn sie merkt in diesem Lokal, hier war sie schon einmal. Dieses Restaurant gehörte einmal Chemas Eltern. Ja, und da hat man den Eindruck, da fällt ein Schatten über dieses eher frivole Leben und sie fängt an, sich bewusst zu erinnern an diese verlorene Freundin.
Und wie geht sie damit um? Also ich meine, wenn Gema so, nur so ein Gespenst war aus dem früheren Leben, das da plötzlich einbricht, wie macht sie das?
Ja, sie hält inne, sie verbringt plötzlich mehr Zeit alleine, meidet zum Beispiel ihren Freund. Sie fängt an zurückzuschauen, sich zu fragen, was denn aus Chema wohl geworden wäre, wenn die nicht mit 15 Jahren schon gestorben wäre. Und sie beginnt eine Art Recherche. Erstmal schaut sie ins Internet, da findet sie natürlich nichts. Und dann besorgt sie sich alte Klassenfotos. Sie trifft sich mit Freundinnen, die Chema auch gekannt haben. Sie sucht Traueranzeigen aus einem Zeitungsarchiv heraus und sie besucht auch die alte Schule, auf der sie und Rema gewesen sind. Und trotzdem findet sie nicht allzu viel heraus über diese verlorene Freundin. Also keiner hat allzu viele Erinnerungen. Sie selbst erinnert sich vor allem an eine Szene. Da ist sie Rema noch mal begegnet, kurz vor deren Tod. Und da war die Freundin schon von der unheilbaren Krankheit gezeichnet. Und sie treffen sich auf dem Schulhof und sie geht zu ihr und spricht mit ihr kurz. Und in ihrer Erinnerung geht sie immer wieder zurück zu dieser Szene. Also die entwickelt sich zu einer Art Obsession. Also sie ist dann aber plötzlich nicht mehr sicher, hat dieses Zusammentreffen wirklich stattgefunden oder täuscht sie sich? Und keiner kann ihr das sagen. Also ich habe diesen Roman so empfunden, dass es eigentlich kein Roman über Rema ist. Dafür bleibt diese Figur viel zu blass, sondern es ist vielmehr ein Buch über Erinnerung, was wir erinnern, wie wir uns erinnern und wie Erinnerungen manchmal trügerisch sein können und wie uns das quälen kann.
In welchem Stil ist das verfasst? Wie schreibt denn Milena Busquets?
Sie schreibt wieder in diesem lässig-eleganten Stil, den man auch schon aus ihrem ersten Erfolgsroman, auch Das wird vergehen, kennt. Also das ist sehr unterhaltsam. Sie springt und tänzelt geradezu von einem Thema zum nächsten. Sie flicht also ständig Befindlichkeiten und persönliche Ansichten ein und Begebenheiten aus ihrem Alltag. Also ob es nun die Beziehungskiste zu ihrem Freund ist oder das Verhältnis zu ihren Söhnen, die eigenen Arbeitsblockaden oder sogar Garderobendilemmas, also welche Klamotten ihr nun stehen und welche nicht. Das ist natürlich zum Teil etwas belanglos, zum Teil ist es amüsant. Charakteristisch ist auch ihre Ehrlichkeit. Also die Erzählerin gesteht etwa, dass sie Freundschaften weniger interessant findet als Liebschaften oder sie macht snobistische Bemerkungen oder sie lässt durchblicken, dass sie große Probleme mit dem Altern hat und sogar mit der Nähe zu alten Menschen. Also ich denke, sie gefällt sich auch darin, provokant und frivol zu wirken und bloß nicht wie ein langweiliger Gutmensch.
Dieser erste Roman von Milena Busquets, auch das wird vergehen. Der war, wie gesagt, ein internationaler Bestseller. Kann sie denn mit diesem neuen Buch daran anknüpfen? Hat sie das Buch überzeugt, Viktoria Eklau?
Nicht so sehr wie der erste Roman, weil da ging es eben, wie Sie sagten, um die Mutter, die berühmte Verlegerin Esther Tusquets. Und das war eben eine sehr starke und prägende Figur. Wie gesagt, Rema, die verstorbene Freundin, bleibt dagegen blass. Ich sagte ja auch schon, es ist kein Roman über Rema. Im Vordergrund steht die Erzählerin selbst, das ist ja vielleicht auch in Ordnung, aber ihre Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Tod und Erinnerung, die ging für mich nie wirklich in die Tiefe. Also sie hat auf mich schon etwas oberflächlich gewirkt. Dennoch finde ich, ist das eine, ja, amüsante, oder klingt vielleicht bei dem Thema etwas merkwürdig, eine unterhaltsame Lektüre, mehr vielleicht auch nicht. Man kann das Buch, das ja auch nicht sehr lang ist, an einem Sommerabend durchlesen.
Danke Ihnen, Viktoria Eklau, über Meine verlorene Freundin, den neuen Roman von Milena Busquets. Jetzt auf Deutsch im Surkamp Verlag veröffentlicht, in der Übersetzung aus dem Spanischen von Svenja Becker. 136 Seiten, kosten 22 Euro. Mehr dazu, wie steht's, unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Christina, ich wohne in München seit 13 Jahren. Ich bin aus Kolumbien. Und das Buch, das mich begeistert hat, war Anne of Green Gables von der Schriftstellerin Lucy Maud Montgomery. Und das Buch ist uralt, von 1908. Es geht um ein Mädchen, sie hat ganz rote Haare, sie wurde adoptiert, aber die Eltern wollten sie nicht, weil sie haben auf einen Junge erwartet. Aber dann, sie hat die Liebe gewonnen von ihren Eltern. Das ist sehr schön, weil es gibt keine Gewalt, keinen Sex. Und sie sprechen so schön romantisch wie Poesie. Das ist so schön, ich weiß das nicht, aber mein Lieblingsbuch.
Aus München kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Christina aus Kolumbien empfiehlt uns Anne of Green Gables, den Roman von Lucy Maud Montgomery. Das ist eine schöne Erinnerung an diese kanadische Schriftstellerin, die 1874 geboren wurde. Und ihre Romane über die Heldin Anne waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Riesenerfolg. Im Atrium Verlag gibt es die deutsche Ausgabe, übersetzt von Bettina Münch, mit 400 Seiten für 16 Euro. Und wir hören jetzt noch eine junge Frau, nämlich eine Gewinnerin. Das ist Deutschlands beste Vorleserin 2022.
Cole, wir können es alle kaum erwarten, etwas von dir über dein Gemälde zu erfahren. Verrate uns doch zunächst einmal den Titel deines neuen Meisterwerks.
Es heißt Fangen, sagte ich mit zittriger Stimme. Aus der Menge ertönte ein Oh, und weiterer Beifall erklang. Ich schaute zu Mom hinüber, die Mabel auf dem Arm hatte. »Und kannst du uns erzählen?« fuhr Marika fort. »Was dich zu fangen inspiriert hat, Cole?« Ich hielt einen Moment inne und überlegte, was ich sagen sollte. Was wollten all diese kunstinteressierten Menschen wohl von mir hören?
Hat sie das nicht super gemacht? Die Ada Grossmann. Sie hat gesiegt beim Bundesfinale des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels 2022. Ada ist 12 Jahre alt, kommt aus Memmingen, wo sie das Bernhard-Striegel-Gymnasium besucht. Rund 480.000 Kinder haben am Wettbewerb in diesem Jahr wieder teilgenommen aus ganz Deutschland. Und unter 15 Landessiegern hat sich Ada Grossmann durchgesetzt mit ihrem Vorlesen aus dem Roman von Lisa Thompson, Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog. Ein großer Tag war es bestimmt für Ada und auch wir vom Deutschlandfunk Kultur. Gratulieren herzlich. Und jetzt ist wieder Zeit für Lektüre-Tipps von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Buchhandel. Und da telefonieren wir heute nach Baden-Württemberg, nach Freiburg, wo Tina Bolk zum Team der Jos-Fritz-Buchhandlung gehört. Guten Tag, Frau Bolk, willkommen.
Hallo, Herr Scholl.
Drei Empfehlungen wollen wir von Ihnen hören, Frau Bolk. Wir beginnen japanisch mit Hiromi Ito. Sie gilt als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Japans. Und Sie, Frau Bolk, haben den Roman Dornauszieher, der fabelhafte Jiso von Sugamo, besonders gern gelesen. Warum denn?
Also das ist eine Geschichte von einer, auch von einer japanischen oder über eine japanische Dichterin mit fast gleichem Namen wie die Autorin. Es wird erzählt, wie diese Dichterin völlig zerrissen immer hin und her jettet zwischen ihrem Wohnort Kalifornien und ihrem Leben in ihrem Herkunftsland Japan, weil sie sich dort um die alten Eltern kümmern muss. Zu Hause muss sie sich um den ebenfalls alten Ehemann sorgen und ihren Töchtern helfen beim Erwachsenwerden und außerdem noch ihren Beruf ausüben. Das ist eigentlich keine spektakuläre Geschichte, sondern eher so ein bisschen eben turbulenter Alltag. Aber das Tolle an dem Buch fand ich, dass die Autorin immer wieder Zitate in ihren Text verwebt aus japanischen Märchen oder aus No-Theaterstücken. Manchmal kommen auch Kafka-Zitate drin vor oder Zitate aus griechischen Dramen. Also dadurch wird der Text wirklich sehr komplex. Und sie selber wechselt auch auf das Genre, dass sie vom Erzählerischen eher so ins Lyrische, Poetische wechselt. Der Text ist aber auch unheimlich gut lesbar. Es gibt wahrscheinlich noch eine andere Ebene im japanischen Original, dass man jetzt als deutsche Leserin, kriegt man das natürlich gar nicht mit. Es wird im total lesenswerten Nachwort der Übersetzerin noch angemerkt. Aber das kriegt man natürlich jetzt als nicht des Japanischkundigen leider nicht mit.
Die Übersetzerin, das ist nämlich wirklich eine internationale Kapazität. Irmela Hijia Kirschnereit, ne, eine deutsche Japanologin, die also wirklich seit Jahrzehnten für die deutsch-japanische Freundschaft und die japanische Literatur wirkt. Und das ist eigentlich die beste, die es gibt. Ne?
Ja, ich habe sie mal bei einer Lesung gesehen und ich fand auch, sie war einfach eine unheimlich kluge Person. Was ich nur noch sagen wollte, dass der Text so ist, wie er ist, bekommt dieses eigentlich gar nicht so besondere Leben, was da geschildert wird, einfach nochmal so eine zusätzliche Bedeutung. Und für mich war das ein Buch, was auf eine Art so eine Welt geöffnet hat.
Im Matthes und Salz Verlag ist das Buch von der Roman von Hiromi Ito auf Deutsch erschienen. Dornauszieher. Nun gehen wir nach Frankreich, Frau Bolk, nach Marseille. Punkt 73, so heißt der Krimi der Autorin Dominique Manotti. Was passiert dort denn und hat Sie anscheinend beeindruckt?
Ja, die Dominique Manotti die schreibt grundsätzlich immer sehr, sehr politische Krimis. Und dieser hier, der spielt eben in Marseille 1973. Und die Handlung durch den Mord an einem Busfahrer durch einen Algerier wird so eine Welle des Rassismus und der Gewalt in der Stadt gegen die algerischstämmige, gegen die Bewohnerinnen ausgelöst. Es herrscht Pogromstimmung und ein Junge aus der algerischen Community wird auf offener Straße erschossen. Es ist also eine ganz, ganz brodelnde Stimmung und die Polizei hat aber überhaupt kein Interesse zu ermitteln. Lediglich der Kommissar Dacquin, den kennen Manotti-Leserinnen von den anderen Romanen, der ist eigentlich in Paris, den hat es nach Marseille verschlagen, der stürzt sich in diesen Sumpf aus Korruption und Mauschelei, Inkompetenz und Rassismus und versucht eben den Fall zu lösen. Man erfährt unheimlich viel über die französische Kolonialgeschichte und auch den Aufbau von der Marseiller Polizeibehörde. Es ist eine, es gibt sehr viele Personen, also es gibt auch ein Glossar. Er ist komplex und sehr rasant. Und am Ende wird der Fall gelöst, aber das die Probleme leider nicht.
Marseille 73 von Dominik Mandotti ist jetzt in Übersetzung im Argument Verlag veröffentlicht. Und zum Dritten jetzt in die aktuelle politische Welt mit dem Buch Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Da denkt man natürlich schon beim Titel sofort an Corona, Querdenker, Verschwörungstheorien. Darum geht es dem Autor Andreas Speit, oder?
Ja, darum geht's. Und wir finden es interessant, also bei uns, in Freiburg laufen immer noch jeden Samstag Corona-Leugnerinnen an unserem Laden vorbei und sind unbelehrbar. Man sieht alle möglichen Fahnen und Transparente, man sieht alle möglichen Leute damit laufen und wundert sich, was das für eine Mischung ist. Und da fanden wir eben das Buch von Speit sehr hilfreich, der zeigt so, wie soll man sagen, so Schnittstellen auf zwischen unterschiedlichen Bewegungen, der Anthroposophie, der Friedensbewegung, der Esoterik, aber auch Verbindungen von Verschwörungsgläubigen, Demokratiefeindinnen bis hin zu Reichsbürgerinnen. Das soll nicht bedeuten, dass alle, die auf diesen Demos mitlaufen, Rechtsextreme sind, aber also es ist einfach eine ganz gut recherchierte Untersuchung, wo es da Verbindungen und Schnittstellen gibt.
Und stellen Sie es vielleicht in Ihr Schaufenster bei der nächsten Corona-Antidemonstration. Es ist ja ein bisschen das Tragische, dass man sozusagen dieses Publikum mit solchen aufklärerischen Büchern vermutlich eben nicht erreicht, ne?
Das stimmt. Wir hatten mal, also wir sind da so ein bisschen gebrannt. Also wir hatten mal ein Plakat im Schaufenster, wo drauf steht, Maske auf, Nazis raus. Und da haben wir unseren ersten Shitstorm erlebt. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Das wollen wir nicht unbedingt nochmal erleben.
Das heißt, da haben Sie, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie dann böse Briefe gekriegt oder sind die Leute reingekommen oder sowas?
Bewertungen bei Google. Wir haben aber auch mit Kunden sehr viele Debatten geführt. Und es waren jetzt, ja, also es war eine Erfahrung, aber es war eine anstrengende Zeit.
Muss man nicht wieder haben, ne?
Nicht unbedingt.
Das Buch vielleicht lesen: Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus von Andreas Speit. Vom Christoph Links Verlag wird das Buch herausgebracht. Und das waren die drei Büchertipps von Tina Bolk von der Jos Fritz Buchhandlung in Freiburg. Schön, dass Sie wieder mal bei uns waren. Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss, Herr Scholl.
Tschüss.